Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung. Es ist Freitag, der 4. April. Heute mit diesen Themen: Klimakatastrophe, Rechtsruck und Hoffnungslosigkeit. Darüber reden wir mit unserem Live-Gast, dem Klimaaktivist Tacho Müller. Und dann Spinnen und Spinnereien, Klatsch und Tratsch. Das feministische Literaturmagazin Gossip stellt heute seine zweite Ausgabe vor.
Und wir möchten durch dieses Magazin, dieses Heft, einen neuen Raum schaffen für marginalisiertere Stimmen.
Und um die Klimakrise dreht sich auch der heutige Radioblog am Ende der Sendung. In unserer akustischen Kolumne lauschen wir einer Begegnung zwischen einem Menschen und einer Krähe.
Sie ist ein wildes Tier, nicht mein persönlicher Besitz, mein Schoßvögelchen.
Und am Mikrofon durch die heutige Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst ins Ausland, nach Südkorea. Das Verfassungsgericht bestätigt die Absetzung des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol. Das berichtet der Deutschlandfunk. Im Dezember wurde Präsident Yoon wegen der Verhängung des Kriegsrechts suspendiert. Er löste damit eine Staatskrise aus. Das politische Ansehen der Demokratischen Republik wurde beschädigt. Auch die Wirtschaft litt unter dem unruhigen Klima. Die konservative Partei Yoons bezeichnete die Entscheidung als bedauerlich, akzeptierte sie aber. Übergangspräsident Han Duk-soo versprach in einer ersten Stellungnahme, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Innerhalb der nächsten 60 Tagen müssen Neuwahlen stattfinden. Gemäß Medienberichten finden diese am 3. Juni in Südkorea statt. Nach Gaza. Bei den gestrigen Luftangriffen durch israelische Streitkräfte gab es nach palästinensischen Angaben mehr als 90 Tote. Das meldet Al Jazeera. Allein bei einem israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude in Gaza-Stadt seien etwa 30 Menschen ums Leben gekommen. Im Südlibanon sei außerdem bei einem israelischen Drohnenangriff ein führendes Hamas-Mitglied getötet worden. Nach Bolivien. Dort sind bei einer Explosion mindestens 5 Personen ums Leben gekommen. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Die Explosion erfolgte im Yani-Berg-Baulager am frühen Donnerstag im Nordwesten Boliviens. Grund sei eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen von Goldgräbern gewesen. Die Explosion hat in der Mine stattgefunden und traf ein dreistöckiges Haus. Es setzte Autos und Traktoren in Brand. Die Brände zerstörten mehrere weitere Gebäude und unterbrachen die Stromversorgung. Die Explosion sei ferngesteuert ausgelöst worden. Gemäß dem stellvertretenden Innenminister Boliviens sei der mutmaßliche Täter bei der Explosion getötet worden. In die Ukraine. Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Stadt Charkiw sind mindestens 4 Menschen getötet worden. Das meldet der Deutschlandfunk. Gemäß Mitteilungen des Bürgermeisters der Stadt Charkiw handelt es sich um weitere 32 verletzte Personen. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden Wohn- und Bürogebäude getroffen. Es seien Brände ausgebrochen. Auch in den Regionen Dnipro, Saporischschja und Kiew gab es nach offiziellen Angaben russische Luftangriffe. In die Schweiz. Hier beschäftigen die Folgen der neuen US-Zölle. An der gestrigen Medienmitteilung hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass er auf unmittelbare Gegenmaßnahme verzichte. Das berichtet SRF News. Eine Zunahme der handelspolitischen Spannungen liege nicht im Interesse der Schweiz, erklärte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Gegenmaßnahmen wären mit Kosten für die Schweizer Volkswirtschaft verbunden. Gleichzeitig drückte die Bundesrätin ihr Unverständnis aus, die Berechnungen der US-Regierung seien für den Bundesrat nicht nachvollziehbar. Ab Samstag erheben die USA generell 10% Zoll auf alle Einfuhren. Gestern begann der Start der Unterschriftensammlung für die Familienzeit-Initiative. Die Initiative fordert je 18 Wochen Elternzeit für Väter und Mütter. Initiiert wurde die Initiative von Alios F., den Grünen, GLP, Travail Suisse und den Mitte-Frauen. Die InitiantInnen haben bis im Herbst nächsten Jahres Zeit, die nötigen 100.000 Unterschriften zusammenzubringen. Zu den Meldungen aus der Stadt Bern. An der Spitze des Grünen Bündnisses gibt es einen Wechsel. Neu übernehmen Esther Meyer und Anna Leising das Co-Präsidium der Regierungspartei. Sie übernehmen das Amt von Rahel Ruch und Ursina Andeik. Das gab die Partei gestern bekannt. Die gestern publizierte Rechnung der Stadt Bern für das Jahr 2024 löst unterschiedliche Reaktionen aus. Bern brauche dringend eine Ausgaben- und Schuldenbremse, so die FDP. Auch die Mitte zeigt sich unzufrieden und fordert vom Gemeinderat, seine Finanzstrategie umzusetzen. Auch die GLP-EVP-Fraktion zeigt sich in einer Mitteilung besorgt über die wachsende Schuldenlast und den sinkenden finanzpolitischen Spielraum. Anders sieht es bei den RGM-Parteien aus. Die grüne Freie Liste nimmt positiv zur Kenntnis, dass das Defizit in der Rechnung 24 tiefer ausfällt als budgetiert. Ebenso die SP. Gleichzeitig müsse die Stadt Bern dafür sorgen, dass sie ihren finanziellen Handlungsspielraum nicht verliere, so die SozialdemokratInnen. Das Grüne Bündnis fordert trotz leichten Defizits weitere Investitionen in Infrastruktur, Klimagerechtigkeit und Armutsbekämpfung. Dann im Stapfenackerquartier entsteht die erste großflächige Begegnungszone in Bümplitz. Das meldet die Stadt Bern. Dank der Maßnahmen solle unter anderem der Schulweg und der Aufenthalt für Kinder und Jugendliche im Quartier sicherer werden. Das Projekt umfasst das gesamte Gebiet rund um den Friedhof Bümplitz zwischen Bottingen und Brünnenstraße. Die Umsetzung der Begegnungszone ist für 2027 vorgesehen, so die Stadt Bern. Und auch der Raum unter dem Autobahnviadukt soll belebt werden. Der Gemeinderat hat das Gestaltungs- und Nutzungskonzept Freiraum unter dem Viadukt zuhanden des Stadtrats verabschiedet. Wo heute Autos parkieren und Material gelagert wird, soll ein belebter öffentlicher Raum entstehen. Das Projekt ist Teil der Infrastrukturvorhaben im Entwicklungsschwerpunkt Außerholligen. Dieses haben die Stadtberner Stimmberechtigten im Juni letzten Jahres genehmigt. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Es bleibt heute sonnig und warm mit Höchsttemperaturen von 20 Grad. In der Nacht auf morgen Samstag wird es kühler, Tiefsttemperaturen bei 4 Grad und auch morgen Samstag ist es ebenfalls sonnig. Die Temperaturen steigen auch tagsüber auf 20 Grad. Am Sonntag bleibt es sonnig und wolkenlos, jedoch wird es etwas kälter bei Höchsttemperaturen von 13 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Klimakatastrophe, Rechtsruck und Hoffnungslosigkeit. Wie handlungsfähig bleiben in der Mehrfachkrise? Darüber schreibt der Klimaaktivist Tatjo Müller in seinem Buch mit dem Titel «Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps – Wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben». Heute Abend liest er in der Kornhaus-Bibliothek aus seinem Buch. Er ist jetzt bei uns im Studio und ich übergebe das Wort an meine Kollegin Sarah.
Ja, danke Simon. Tatjo Müller, Sie sind seit Jahrzehnten Klimaaktivist und leben in Berlin. Sie sind unter anderem Mitbegründer der Anti-Kohle-Kampagne Ende Gelände und haben in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, sich über die Strategien der Klimabewegung Gedanken zu machen. Schön, dass Sie hier im Studio bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wie schon gesagt, Sie haben viel Zeit Ihres Lebens mit Klimaaktivismus verbracht und nach Jahren und Jahrzehnten des Aktivismus kamen Sie zum Schluss, der Klimaschutz ist als politisches Projekt gescheitert. Können Sie identifizieren, zu welchem genauen Zeitpunkt Sie zu dieser Kehrtwende kamen?
Diese Einsicht besteht aus zwei Elementen und die kommen auch an zwei verschiedenen Zeitpunkten. Der erste Teil der Einsicht ist das Verständnis, dass die Klimakatastrophe, also der Klimakollaps, der Beginn des Übergangs des Klimasystems von einem stabilen in instabilen Zustand, das, wogegen wir Jahrzehnte gekämpft haben, dass das schon da war. Also dass das, wenn man sagt, wir kämpfen gegen die Klimakatastrophe und dann ist sie da, dann haben wir den Kampf verloren gegen die Klimakatastrophe. Dann muss man die Frage stellen, wie man in der Klimakatastrophe kämpft. Und meine Realisierung dieser Tatsache kam, Anfang April 2018, ich wohne in Berlin, das ist in Norddeutschland und ist von Brandenburger Wald umgeben. Und als es Anfang April in einer norddeutschen Stadt, in der ganzen Stadt nach Waldbrand roch, gab es so eine Art wirklich körperlichen Kipppunkt in mir. Denn die Einsicht ist ja gar keine analytische, sie ist wirklich eine eher, die sich in dem Moment dann körperlich aufdrängte. Oh shit, wenn es Anfang April schon in Norddeutschland Waldbrände gibt, dann muss das ja bedeuten, dass irgendwas gekippt ist. Ob man das jetzt an dem einzelnen Datenpunkt analytisch festmachen kann, ist gar nicht wichtig. Mein System, ich hatte an dem Punkt die Einsicht, oh shit, it's broken. Das war der eine Teil der Ansicht. Der andere war, als Anfang 22, sozusagen sie aus der Hardcore-Corona-Zeit rauskam und die Klimabewegung wieder auf die Straße ging, nachdem wir 2018, 2019 so unsere Hochphase hatten, 2019 waren die großen Klimastreiks und alle fanden ja uns ganz toll, alle liebten die Klimabewegung. So, und jetzt spult man 2,5 Jahre nach vorne, Anfang 22 geht die letzte Generation, oder hier hießen die Renovate Switzerland, glaube ich, ja. Just Stop All, gingen die auf die Straße. Und man muss sich nur daran erinnern, an die hasserfüllten, irrationalen, im Ende entmenschlichten Reaktionen mancher Autofahrerinnen auf diese Leute. Während wir 3 Jahre davor noch umarmt wurden von allen. Also, ja, hey, ist ja toll, dass ihr uns erinnert, dass wir Klimaschutz machen sollen. Ich bin viel zu alt, um Klimastreikender zu sein. Ich meine jetzt im Allgemeinen als wir, die Klimabewegung. Wir wurden 2019 geknuddelt von allen, zu Tode geknuddelt. Aber 2022 wurden wir gehasst und abgelehnt und überfahren. Und da merkte ich, der Klimaschutz ist gescheitert.
Der Klimaschutz ist gescheitert, das haben Sie, wie schon gesagt, in 2 Punkten festmachen können, 2018 und dann nach der Pandemie 2022. Diese Einsicht, die hat bei Ihnen eine große Hoffnungslosigkeit, eine Depression ausgelöst, eine sogenannte Klimadepression.
Es ist im Grunde, habe ich mich mit 2 Arten von Scheitern auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, für alle Menschen ist Scheitern schwierig, für männlich sozialisierte Menschen, glaube ich, nochmal schwieriger, weil in der Idee von Männlichkeit Scheitern und Fehler überhaupt nicht beinhaltet sind. Deswegen können Dudes auch nie Fehler anerkennen. Das war jetzt eine alternde Schwuchtel gerade, pardon. Also, zurück zum Thema. 2 Arten des Scheiterns. Erstens, das Scheitern der Klimabewegung in ihrem Job, die Gesellschaft daran zu erinnern, das Klima zu schützen. Denn das war unser Job war nie selbst das Klima zu schützen, sondern die Gesellschaft daran zu erinnern. Und daran hatte ich halt über 10, 15 Jahre gearbeitet und es war einfach eine Frage von das persönliche und kollektive Scheitern an dem Ziel, das wir hatten. Und das hat mich natürlich in so eine dunkle Phase gebracht. Das andere war aber noch viel fundamentaler. Die Depression, die aus der Einsicht in den Klimakollaps kam, war, dass die Zukunft vorbei ist. Und damit meine ich jetzt die Zukunft der Aufklärung. Das heißt, die Zukunft, in der alles immer besser wird. Ob Konservative, Liberale oder Sozialistinnen, haben wir alle gedacht, dass man im Grunde der Kapitalismus wird immer mehr Zeugs produzieren und daraus kommt dann irgendwann Freiheit und besseres Leben. Wie man sich das vorstellt, variierte. Aber diese Zukunft war verschwunden. Die Zukunft, die immer besser würde. Jetzt schaute ich auf eine Zukunft, die immer schlechter würde, wo ich als sichtbarer Klimakommunist wie von den Faschisten gejagt werde und wo überall nur noch gesellschaftlicher Konflikt ist. So sah das aus der Depression aus. Ich habe jetzt eine andere, aber da in der Depression war das...
Darauf kommen wir später zu sprechen, oder wie sich das Zukunftsbild verändert hat. Genau, aber Sie beschrieben gerade, wie diese Perspektive bei Ihnen individuell zu einer großen Verzweiflung und eben zu einer Depression geführt hat. Was meinen Sie denn, dieses Nicht-Anerkennen der Dringlichkeit der Klimakrise, was macht das mit uns kollektiv?
Naja, zuerst mal, ich rede in meinem Fall davon, etwas akzeptiert zu haben und dann in eine tiefe emotionale Dunkelheit gestürzt zu sein. Wir als Gesellschaft tun das nicht. Wir akzeptieren nicht, dass der wahrscheinlichste Outcome in den reichen Ländern die Faschisierung ist und dass der sichere Outcome eben der jetzt schon passierende Klimakollaps ist und was daraus alles folgt. Das bedeutet, wir verdrängen diese Tatsache. Und verdrängen heißt ja nicht, dass man etwas nicht weiß, sondern dass man etwas, was man weiß, nicht wissen will. Man reduziert also wirklich den Raum im Kopf, der dem Wissen gilt. Man erweitert den Raum, der dem Nichtwissen gilt. Man wird wirklich physisch dümmer. Und das ist also eine Reaktion, ist Verdummung. Das erklärt teilweise die politische Debatte. Und die andere ist Brutalisierung und Verrohung. Ich nenne das in meinem Buch Arschlochisierung. Das ist quasi einfach zu sagen, ja, dann ist es halt so. Dann saufen die halt alle im Mittelmeer ab. Das ist mir doch scheißegal. Dann machen wir jetzt halt zum Beispiel das Entwicklungshilfeministerium zu und dann krepieren die in Afrika alle an AIDS. Die ist sozusagen, die Verrohung ist einfach eine Reaktion auf die Dunkelheit, wo man sagt, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen, deswegen ist es alles okay.
Und was hat das Ihrer Meinung nach mit Scham zu tun?
Scham und Schuld und Angst sind die drei Gefühle, die wir entwickeln, wenn wir uns mit der Zukunft auseinandersetzen. Eine Angst vor einer viel dunkleren Zukunft, als wir uns vorgestellt haben. Eine Schuld für unsere kollektive Verantwortung dafür und eine Scham, weil wir versprochen haben, das Problem zu lösen, es aber nicht lösen können. Und ob rechts oder links oder Mitte, niemand will jemand sein, der seine Versprechen bricht. Und wir haben unser Versprechen gebrochen an uns, an die Welt, an kommende Generationen, denen irgendwie zu sagen, wir haben halt die Welt kaputt gemacht. Dafür fühlen wir uns schamvoll und schuldig.
Sie argumentieren also, dass der Klimaschutz als politisches Projekt gescheitert sei und stattdessen rufen Sie zu solidarischem Preppen auf. Und darüber würde ich gerne noch mit Ihnen sprechen, was es genau heißt und was es dafür Kritikpunkte gibt. Aber vorerst mal zur begrifflichen Klärung, was meinen Sie genau, wenn Sie von solidarischem Preppen sprechen?
Ich meine damit, dass die Arbeit der Klimagerechtigkeitsbewegung, die immer darin bestand, für weniger Klimaungerechtigkeit zu sorgen, jetzt eben in der Klimakatastrophe stattfindet und sich nicht mehr auf den Kampf nur gegen die Klimakatastrophe begrenzt. Also wenn jetzt die Klimakatastrophe da ist, das heißt, wir haben an immer mehr Orten immer mehr klimabedingte Katastrophen, Feuer, Brünste, Überflutungen etc. Und ich sage, auf diese Katastrophen muss man sich solidarisch gemeinsam vorbereiten. Im Entwickeln von Netzwerken, die in der Lage sind, in so einer Situation Menschen Strom, Wasser, Wärme oder so weiter zur Verfügung zu stellen. Denn wir sehen aus Katastrophen wie dem Zusammenbruch der Wirtschaften in Griechenland oder Argentinien, dass in so einer Situation man entweder sagen kann, Wasser, Strom, Wärme nur für Griechinnen, nur für Weiße, nur für Heten, nur für Männer oder Wasser, Strom, Wärme für alle. Die Rechten bereiten das erste Szenario vor. Und ich sage halt, wir müssen das zweite Szenario vorbereiten. Die machen rechtes Preppen, wir müssen solidarisches Preppen machen.
Mir persönlich fällt es schwer, mich mit diesem Begriff des Preppens anzufreunden, weil schauen wir doch mal, wo der herkommt. Preppen, das ist ein Phänomen, das man vor allem aus den USA kennt und jetzt sich auch in Europa ausbreitet. Und meistens sind das Männer, meistens sind das sehr rechte bis rechtsautoritäre Männer, die eben denken, sich individuell vereinzelt auf solche Krisenmomente vorbereiten zu können. Und mir fällt es schwer, darin eine emanzipatorische und solidarische Praxis zu sehen. Können Sie das ausführen? Wieso genau kann Preppen solidarisch sein?
Also zuallererst mal bedeutet Prepping ist ja nur eine Ableitung des Wortes to prepare. To prepare heißt sich vorbereiten. Und sich vorbereiten auf ein katastrophales Szenario ist einfach, das ist einfach nicht rechtes Teufelszeug, das ist einfach nur verhältnismäßig rationales Verhalten. So. Der Grund dafür, warum wir das als Linke oft ein bisschen ablehnen, ist gar nicht die Tatsache, dass der Begriff von rechts kommt, sondern weil die Nutzung des Begriffes uns darauf hinweist, dass die Rechten sich viel klüger und rationaler schon auf Katastrophen vorbereiten und wir, die ganze Zeit verdrängen. Die Rechten haben ein Weltbild, in der die Katastrophe sozusagen eingeplant ist und in der sie diese Katastrophe gewinnen können. Die deutschen Rechten bereiten sich, preppen mit riesigen Waffenvorräten auf den Tag X vor. Und wenn wir jetzt ans Preppen denken, merken wir, shit, wir haben uns auf dieses Szenario noch überhaupt nicht vorbereitet. Die linke Ablehnung des Begriffs Preppen kommt nicht daher, dass der Begriff von rechts kommt, sondern dass er uns an unser strategisches Scheitern erinnert. Denn wir bereiten uns nicht auf eine Situation vor, von der wir wissen, dass sie eintreten wird und die teilweise schon eingetreten ist.
Genau, heute in einer Woche findet der globale Klimastreik statt. Auch hier in Bern gehen Menschen auf die Straße. Was wäre jetzt hier Ihre Strategieanweisung? Würden Sie jungen Menschen tatsächlich sagen, preppt euch doch lieber für den Klimakollaps, statt auf die Straße zu gehen?
Es ist eine fiese Frage, weil natürlich man im alten Linken nicht fragt, sagst du jetzt den Leuten, dass sie nicht demonstrieren gehen sollen? Das wäre ja Blasphemie. Nein, also genau. Dann bin ich einfach mal direkt. Der letzte Klimastreik von Fridays for Future in Berlin, während der Koalitionsverhandlungen, während der also klimarelevante Sachen entschieden wurden, war 300 Leute groß. Wir waren vor ein paar Jahren 1,4 Millionen oder die waren 1,4 Millionen, ich war dabei. Jetzt sind es nur noch 300 Leute. Die Frage ist also, was produziert diese Art von Aktivismus? Sie produziert Entmächtigungserfahrung, sie produziert Selbstunwirksamkeit. Man steht dann da und fühlt sich erstmal in einer kleinen Demo, die nichts bringt, scheiße. Und Aktivismus, wir machen ja diese Art von Straßenaktivismus nicht nur, um irgendwas zu verändern. Wir machen das auch, um ein Gefühl von Selbstwirksamkeit in einer Welt zu erzielen, in der es viel zu wenig davon gibt. Und meine These ist, dass diese Art von Klimastreiks nicht nur zunehmend Ressourcenverschwendungen sind und wir haben nicht so viele Ressourcen, sondern sie produzieren bei Aktivistinnen quasi nicht das Manna des Aktivismus, Ermächtigung, Selbstwirksamkeit, sondern das Kryptonit des Aktivismus, Selbstunwirksamkeit, Entmächtigung. Wer also Leute zu Klimastreiks mobilisiert, mobilisiert sie irgendwo hin, wo sie im Grunde depressiv nach Hause gehen.
Aber das Problem wird ja noch schlimmer, wenn dann weniger Leute hingehen.
Das ist überhaupt nicht wahr, denn wenn niemand hingeht, dann hat man ja die Ressourcen, um was anderes zu machen. Aktivismus ist ja keine, ist ja nicht nur Zauberei, der ist ja auch einfach nur Aktivität, in die wir Ressourcen investieren. Wenn diese Ressourcen begrenzt sind, kann ich sie entweder in A, den Klimastreik, oder B, zum Beispiel das solidarische Preppen, also C, D und M, in verschiedene Sachen investieren. Wenn ich weiß, dass die Investition A keinen Return on Investment, keinen, also sozusagen keine politischen Profite bringt, dann wäre das ja eine dämliche Investition. Also investiere ich sie irgendwo, wo es noch Raum gibt, wirklich auch mehr Klimagerechtigkeit zu erkämpfen. Und ich investiere sie nicht in ein schon bankrottes Unternehmen. Und die Klimastreiks sind bankrott in dem Sinne.
Darüber werden Sie ja heute Abend auch diskutieren, unter anderem mit dem Klimastreik. Ich erkenne in Ihrer Argumentation eine gewisse Dualität. Und zwar auf der einen Seite, wenn jetzt der Klimaschutz erfolgreich gewesen wäre, dann würde jetzt eine rosige Zukunft auf uns warten. Aber weil der Klimaschutz nicht erfolgreich war, dann kommt jetzt der Kollaps. Und dann müssen wir uns jetzt solidarisch preppen auf diesen Kollaps. Gibt es darin nicht viel mehr Zwischenstufen, wo es sich eben doch noch lohnt, anderweitig aktiv zu werden und sich eben nicht zurückzuziehen in dieses Preppen?
Also zuerst mal ist die Idee, dass ich mit dem Preppen von einem Rückzug rede, tatsächlich einfach ein Kampfbegriff und ein bisschen eine Diffamierung einer neuen Strategie, die gerade von einer entstehenden Kollapsbewegung entwickelt wird. Wir organisieren Ende August in der Kuhlmühle zwischen Hamburg und Berlin ein sogenanntes Kollapscamp, das erste auf der Welt. Also nicht mehr nur Klimacamp, sondern ein Kollapscamp, wo wir sagen, wir lernen hier handlungsfähig in der Katastrophe zu sein. Und wer jetzt sagt, ja, das ist doch alles nur so kleinteiliges Preppen, dann organisieren sich drei Häuser, brauche ich mal eine halbe Minute für eine Geschichte. Als 2012 der Hurricane Sandy Teile New Jerseys und New Yorks verwüstete, haben Anarchistinnen von Occupy Wall Street ein Hilfsnetzwerk gegründet, Occupy Sandy. Und das amerikanische Innenministerium hat zwei Jahre später einen Bericht geschrieben, mit dem drin stand, dass Occupy Sandy, diese Anarchistinnen, waren das effektivste Hilfsnetzwerk. Die waren effektiver als das amerikanische Rote Kreuz, die waren effektiver als die amerikanische Katastrophenhilfebehörde. Wir reden hier nicht von kleinteiligem Hinterhof irgendwie, wir machen mal irgendwie einen Pizzabäcker, irgendwie einen Pizzaofen, sondern wir reden von massiven kollektiven Hilfsstrukturen, die dafür da sind, in der Katastrophe menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und die davon ausgehen, dass das die Basis eines neuen linken Projektes sein kann. Nicht mehr Gerechtigkeit gegen die Katastrophe, sondern Gerechtigkeit in der Katastrophe. Die Annahme, dass das ein Rückzug ist, ist im Grunde die Projektion des Scheiterns dieser traditionellen Strategien, von denen ich ziehe mich nicht. Und die sind halt gescheitert und die Menschen, die immer weiter in diesen Strategien fahren, die sind dann die, die sich depressiv zu Hause zurückziehen. Wir Doomerinnen, wir Kollapsis sind ja die, die sagen, hey, wir erkennen die Situation an, wir stellen uns rational darauf ein, wir haben die emotionale Arbeit gemacht und wir sind jetzt handlungsfähig. Also ich glaube, so diese Idee des Rückzugs, da reagiere ich ein bisschen stark drauf, weil es tatsächlich einfach eine Diffamierung ist.
Und über diese Idee eben, ist das ein Rückzug oder nicht, darüber werden Sie heute Abend in der Kornhausbibliothek werden darüber referieren. Ich habe jetzt noch zum Abschluss eine Frage an Sie, Tasche Müller. Und zwar der Untertitel Ihres Buchs, der lautet ja, wie ich lernte, die Zukunft zu lieben. Und dazu jetzt die klimapolitische Gretchenfrage. Wie haben Sie es mit der Hoffnung?
Also ich kämpfe immer wieder damit, aber mein Job ist es, als Motivationstanzbärchen der Klimabewegung immer wieder auch Hoffnung zu produzieren. Und ich sage jetzt, die Hoffnung liegt eben nicht mehr in sozusagen irgendeinem fast schon religiösen Revolutionsglauben, den ich auch 30 Jahre lang anhing, sondern die Hoffnung liegt in dem Wissen, dass egal wie schlecht die Situation ist, es immer möglich ist, für Menschen, die zusammenarbeiten, Räume der Liebe, der Solidarität, der Schönheit, des Lichts, der Queerness, des feministischen Lebens zu schaffen. Die Hoffnung, finde ich, ich nenne das die Grenzutopien, also aus der Grenzkostenlehre. Egal wie schlecht die Situation ist, kann ich immer in einem sozusagen Grenzraum versuchen, schönes, gutes Leben herzustellen. Und das reicht mir als Hoffnung und es sollte auch anderen Menschen reichen, denn genau dafür ist die Linke ja da, gutes Leben herzustellen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Tasche Müller.
Danke auch.
Tasche Müller liest heute aus seinem Buch Zwischen friedlicher Sabotage und Kollapse in der Kornhausbibliothek in Bern um 7:30. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem Autoren.
Rabe Info.
Ein Literaturmagazin mit Beiträgen von trans-, inter-, nicht-binären und Agender-Personen sowie Frauen, kurz TINFA. Das ist der Selbstanspruch des Magazins Gossip. Heute Abend wird in Bern die zweite Ausgabe von Gossip vorgestellt. Sarah Heinzmann hat sich mit den beiden HerausgeberInnen zum Kaffee getroffen.
Aber Slapnik und Alina Scharnhorst, ihr seid die beiden HerausgeberInnen vom Magazin Gossip. Gossip, das ist ein feministisches Literaturmagazin. Was genau macht ihr mit diesem feministischen Literaturmagazin denn anders als herkömmliche Literaturmagazine?
Gossip ist, wie gesagt, ein feministisches Magazin für Literatur und wir bieten Platz für TINFA-AutorInnen, also für Texte von TINFA-Personen. Und wir möchten durch dieses Magazin, dieses Heft, einen neuen Raum schaffen für marginalisiertere Stimmen.
Im Sprachgebrauch wird ja Gossip meist verwendet wie Klatsch und Tratsch. Und Klatsch und Tratsch, das bringt man jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit Literatur. Alina, kannst du ausführen, wieso genau habt ihr euch für diesen Titel Gossip entschieden?
In seiner ursprünglichen Bedeutung heißt Gossip vor allem enge Bekannte oder gute Freundin. Und der Begriff wurde eigentlich erst im 17. Jahrhundert umgedeutet, damals als enge Frauenfreundschaften dem System unangenehm wurden. Und wir spielen so ein bisschen mit beiden Bedeutungen, also der guten Freundin, aber auch Gossip als Klatsch und Tratsch oder als das Weitergeben von Nachrichten und Geschichten, Botschaften, aber auch Warnungen. Und ja, wir fanden, das passt zu uns und unserem Magazin.
Eure Ausgaben, die stehen jeweils unter einem Motto. Letzten Sommer kam die erste Ausgabe heraus mit dem Motto Sensation. Da ging es um die Liebe, da ging es um Ekstase, um den Rausch. Die jetzt neue Edition, die zweite Edition, steht unter dem Titel Spinnen. Aber was genau bedeutet dieser Begriff? Wieso habt ihr euch entschieden, ein ganzes Heft dem Spinnen zu widmen?
Ein Anstoß, also es ist vielleicht eine Anekdote, also ein kleiner Anstoß für dieses Thema war ein Strickmuster, das wir erhalten haben, das uns zugeschickt wurde und das, wie wir später erfahren haben, schon mehrfach weitergegeben wurde und immer wieder neu angepasst und verändert. Und so passiert das oft auch mit Geschichten. Das war wie so ein Anknüpfungspunkt. Und dann diese Mehrfachbedeutung von Spinnen, dass sich auf die Tiere beziehen kann, auf Geisteszustände, auf Fremdzuschreibungen, genau, auf eine Identität, die vielleicht ja, anders gedeutet wird oder anders gedeutet werden kann von sich oder von Drittpersonen. Das ist irgendwie ein Thema, das aktuell ist für uns und wo wir finden, dass es viel Redebedarf auch gibt und viele Geschichten, die sich darunter zusammenfassen lassen.
Du hast gerade diese Mehrdeutigkeit vom Begriff Spinnen angesprochen und ein Text in der neuen Ausgabe, der diese Vielschichtigkeit anspricht, das ist der Text Matifagie von Ra Frankhauser. Wir hören hier einen kurzen Ausschnitt aus dem Text, eingelesen von Noor Pio.
Hey, spinnst du? Und sie spinnt. Spinnt und strickt und webt und häkelt. Kämpft sich frei, verfängt sich wieder. Da sind Seidenfesseln, die blutige Linien an ihren Armen ziehen. Da ist ein heller Kokon aus Heißklebefäden, der sie enger und enger hält. Reißfestes Spannen, kein Entfliehen.
Wir haben einen Textausschnitt gehört von Ra Frankhauser. Veröffentlicht wurde dieser Text in der zweiten Ausgabe von Gossip, einem feministischen Literaturmagazin. Das ist einer von 11 Texten in dieser neuen Ausgabe. Aber wie genau seid ihr bei der Auswahl von den Texten vorgegangen?
Wir haben gezielt AutorInnen angeschrieben und angefragt, ob sie mitmachen möchten und für uns schreiben wollen. Dabei haben wir uns auf AutorInnen bezogen, die wir kennen, die wir irgendwie verfolgen aus der Ferne oder auch irgendwie ein bisschen näher an uns, von denen wir schon viel gelesen haben oder zum Teil irgendwie gehört, genau, und auch zum Teil Personen, die sich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die irgendwie einen Bezug aufweisen. Genau, und dann ging es darum, irgendwie eine Gruppe zusammenzustellen oder diese AutorInnen und diese Texte zu kuratieren, dass sie zusammenpassen können, dass sie aber trotzdem unterschiedlich bleiben. Genau, und dass es irgendwie ein stimmiges Ganzes gibt für diese Ausgabe.
Das ist jetzt die zweite Ausgabe, die heute Abend in Bern den Lounge feiert. Alina, wie geht es denn jetzt nach dieser zweiten Ausgabe für euch weiter?
Wir sind bereits in der Planung von der dritten Ausgabe, welche voraussichtlich im September erscheinen wird. Und ja, unser Ziel ist eigentlich, einfach weiterzumachen und wenn möglich halbjährlich eine neue Ausgabe zu veröffentlichen.
Ava Slapnik und Alina Scharnhorst haben wir gehört. Das Gossip wird heute Abend im Kulturraum in Transformation vorgestellt, um 9 Uhr.
Rabe Info Radioblog.
Zum Wochenabschluss der Radioblog unserer akustische Kolumne. Jeweils freitags kommen hier unsere KolumnistInnen zu Wort. Der heutige Radioblog ist ein Ausschnitt aus dem Bühnenstück »Sehe dich«, geschrieben von Andreas und Miriam Berger. Das Stück dreht sich um eine Krähe. Krähen sind im Moment wieder omnipräsent in Bern. Viele nehmen sie als lästig wahr, dabei sind sie viel mehr als das. Im Stück kommt eine Krähe ebenbürtig zu Wort. Ein Versuch der Annäherung an dieses faszinierende Tier. Gelesen von Silvia Joost und Miriam Berger, die Musik Christine Hasler.
Kahle Steine in der Höhe. Die Wärme steht verbrennen meine Hänge am Stein, verbrennen mich an mir, an mir, an mir, an mir. Graues Licht in der Höhe. Die Hitze ist überall, wo ich...
17. August. Um mich herum hohe Berge. Ein paar Tage, weg aus der Stadt, weg vom Lärm und der Geschwindigkeit. Musste weg, musste raus. Auch hier ist es sehr warm. Kein Schnee liegt mehr an den Hängen. Nicht einmal in den Schattenräumen der Gipfel. Nur kahler Stein in stechender Sonne. Auch hier sehe ich Gruppen schwarzer Vögel in den Bäumen, an den Hängen. Dohlen, wie ich erfahren habe. Auch sie Teil dieser Art. Und so begleitet sie mich auch hier.
Bin da, nicht da.
Irgendwie vermisse ich sie.
Wo bist du? Sitze hier, sehe dich nicht.
Seltsam, was habe ich mit dir zu tun?
Zu tun?
Sie ist ein wildes Tier, nicht mein persönlicher Besitz, mein Schoßvögelchen. 18. August. Hier sehe ich das Abendrot über den Gipfeln. Gehe spazieren, spüre die Ruhe, höre den Wind, das Rauschen der Bergbäche. Versuche nur einmal am Tag den Newsfeed zu lesen. Habe ein Buch dabei. Habe Mühe, länger zu lesen. Es ist schwierig, die Konzentration zu halten. Schweife immer wieder ab. In der Nacht immerhin schlafe ich besser. Träume anders, scheint mir.
Wo bist du?
Ich bin hier.
Wo?
Hier.
Hier.
19. August. Auch hier in der Region keine heile Welt. Sah ich doch die Massen am Bahnhof unten im Tal. Berge als Sehnsuchtskulisse, Verkehr, der die Straßen verstopft, Party und Gejohle, Klirren weggeworfener Flaschen, Mülllandschaften auf Asphalt.
Bist traurig.
Warum glaubst du, dass ich traurig bin?
Kahle Steine in der Höhe. Die Wärme steht in allen Hängen. verbrenne mini Hänge am Stein. Verbrenne mehr, 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 mehr.
Das war ein Radioblog produziert von Miriam Berger. Der Text stammt aus dem Stück Sehe dich. Es ist möglich, das ganze Stück nächste Woche am 10. April um 8 Uhr im Biotop Biel zu sehen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Freitag, den 4. April. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Und beigetragen zur heutigen Sendung haben Noah Bio und Sarah Heinzmann. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.